Lagerkoller stammt ja vom Bergsteigen. Wenn die Bergsteiger auf den Gipfel nicht steigen können, weil das Wetter umgeschlagen ist, dann haben sie kein Ziel. Und wenn man ziellos ist, dann wachsen ja auch die Aggressionen.
Gegen den Corona-Koller. Das ist der Weltpodcast für den Alltag im Ausnahmezustand. Hallo, mein Name ist Sonja Gillert und ich bin Redakteurin bei Welt. Für mich ist dieses doch sehr zurückgezogene Leben der letzten Wochen wirklich sehr ungewohnt und auch gar nicht so einfach. Es gibt allerdings Menschen, die sich ganz bewusst für einen Alltag entscheiden, der eher in Einkehr stattfindet. Immerhin mehr als 14.000 Frauen und 3.600 Männer haben sich in Deutschland christlichen Orden angeschlossen. Und zu so einem Leben als Ordensschwester oder Ordensbruder gehört eben auch ein teils zurückgezogener Alltag im Kloster. Was das ganz konkret bedeutet und was für Lehren wir daraus jetzt in der Zeit der Quarantäne und Isolation ziehen können, das möchte ich gern herausfinden. Ich kann darüber mit einem der wohl bekanntesten Mönche Deutschlands reden, mit Pater Anselm Grün. Er gehört einem Benediktinerorden an und ist bekannt als Bestsellerautor für christliche Literatur, aber auch als Managementtrainer. Ich erreiche ihn telefonisch in Bayern im Kloster Münster-Schwarzach. Guten Tag, Pater Anselm.
Guten Tag.
Sie leben mit 80 Glaubensbrüdern im Kloster Münster-Schwarzach. Wie hat das Coronavirus denn Ihren Alltag im Kloster verändert?
Wir leben wie immer zusammen, halten fünfmal am Tag unser Chorgebet, aber wir haben mehr Abstand zueinander. Wir besetzen nun jede zweite Chorstalle. Beim Essen sind wir auch etwas weiter auseinander, versuchen beim Gespräch Abstand zu halten. Aber sonst leben wir wie normal. Natürlich halten wir mehr die hygienischen Regeln ein als bisher. Aber sonst ist das Leben normal.
Haben Sie Angst vor dem Virus?
Ich persönlich habe keine Angst. Ich hoffe, dass mein Immunsystem gut genug ist. Und Gott sei Dank ist unsere Gemeinschaft noch nicht davon betroffen.
Innerhalb kürzester Zeit haben Sie jetzt ein Buch veröffentlicht, in dem Sie für die Zeit der Isolation die Erfahrungen, die die Benediktinermönche seit 1500 Jahren gemacht haben, teilen mit den Lesern. Welche Parallelen gibt es denn zwischen Ihrem Leben im Kloster und der aktuellen sozialen Isolation, die viele Menschen betrifft?
Gut, wir leben ja in Klausur, also das heißt abgeschlossen. Und jetzt leben viele Menschen zwangsweise gleichsam in Klausur. Und da gelten eben verschiedene Regeln. Das eine ist ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz. Natürlich ist das in einer engen Wohnung nicht so einfach wie im Kloster. Wir haben unsere Zelle, wo wir für uns sind, aber wir haben da auch einen weiten Garten und große Räume. Aber es braucht eben trotzdem eine neue Distanz, ein neues Verhältnis von Nähe und Distanz. Das andere ist aber auch sich gut aushalten, auch mal allein sein können, spüren, was da in einem hochkommt. Und das dritte ist einfach eine gute Struktur des Tages. Unser Leben ist ja rhythmisiert. Und wenn der Tag formlos wird, dann raubt es die ganze Energie des Menschen. Also eine gute Struktur gibt auch dem Tag einen Sinn.
Sie haben gerade schon das Thema Nähe und Distanz angesprochen. Gerade für Familien, vielleicht auch wenn man in beengteren Wohnungen lebt, ist es jetzt oft sehr ungewohnt, so nah beieinander zu sein. Es kann zu Aggressivität kommen, man fühlt sich angegriffen, beengt. Wie finde ich denn das richtige Verhältnis zwischen Nähe und Distanz, ohne mich zu isolieren oder den anderen auf die Nerven zu gehen?
Gut, die Aggression ist ja immer ein Zeichen, dass ich mehr Abstand brauche. Aggressionen wollen ja das Verhältnis von Nähe und Distanz regeln. Und wenn ich aggressiv werde, darf ich die Aggression nicht ausleben, sonst schade ich meiner Familie, sondern es ist immer ein Zeichen, ich brauche jetzt Zeit für mich. Also wir sollen auf unsere Gefühle hören, die sagen uns auch, wie viel Distanz wir brauchen. Entweder ich gehe dann mal raus oder wir machen vielleicht zum Beispiel eine Stunde Schweigezeit, wo ich wirklich geschützt bin, wo niemand mich anspricht, wo ich für mich selber bin. Selbst in einer engen Wohnung kann jeder seine eigene Ecke haben und einfach mal für sich sein. Das ist notwendig. Wenn wir ständig angesprochen werden, tut es unserer Seele nicht gut.
Ruhe, Stille und Schweigen dürfte allerdings gerade für Familien eine große Herausforderung bedeuten. Wie kann ich denn mit Kindern, mit meiner Familie auch Raum für Ruhe und Stille finden?
Ja, also da wäre wichtig, dass man eben, wie gesagt, den Tag strukturiert, wo ich in der Arbeit mal nicht gestört werden will. Oder wenn Ehepaar ist, dass eine Zeit lang die Mutter sich kümmert um die Kinder, eine Zeit lang der Vater. Und dass ich bei der Arbeit einfach wirklich geschützt bin und ungestört sein kann. Oder ich muss einfach mal rausgehen und versuchen, dass nur einer auf die Kinder aufpasst und nicht beide, weil sonst ist wirklich eine Belastung und sonst wird man irgendwann aggressiv.
In Ihrem Buch zitieren Sie den heiligen Benedikt mit den Worten, der Herr offenbart oft einem Jüngeren, was das Bessere ist. Was heißt denn das jetzt konkret für Familien in dieser Zeit? Gilt jetzt in der Krise alle Macht den Kindern?
Nein, nicht alle Macht den Kindern, aber ich kann zum Beispiel die Struktur des Tages nicht autoritär festsetzen, sondern da wäre gut auch ein Gespräch mit den Kindern. Jetzt ist diese Zeit, wir sind zusammen. Was fällt euch ein? Wie können wir den Tag gut strukturieren? Was wollen wir auch unternehmen? Also die Zeit braucht auch einen Sinn. Es ist auch wichtig, was könnten wir jetzt tun? Wir könnten vielleicht mal mehr darüber sprechen, wie es jedem Einzelnen geht und vielleicht zum Beispiel so eine Erzählrunde, dass jedes Kind mal von sich erzählt, wie geht's mir denn eigentlich und alle hören zu. Oder dass man rausgeht oder was liest oder Musik macht. Also, wichtig ist, dass man das eben nicht autoritär durchsetzt, sondern auch die Kinder fragt, wie können sie es vorstellen? Und die Kinder haben oft durchaus Fantasie, wie sie sich so einen Tag vorstellen können.
Das große Thema aktuell ist der Lagerkoller. Haben Sie das denn schon mal erlebt im Kloster?
Ja, ich selber habe noch keinen Lagerkoller erlebt, Gott sei Dank. Aber Lagerkoller stammt ja vom Bergsteigen. Wenn die Bergsteiger auf den Gipfel nicht steigen können, weil das Wetter umgeschlagen ist, und dann haben sie kein Ziel. Das eine ist die Enge und das andere ist ziellos sein. Und wenn man ziellos ist, dann wachsen ja auch die Aggressionen. Und deswegen ist ganz wichtig, sich Ziele zu setzen. Das ist jetzt nicht das Ziel des Urlaubs, sondern Ziele weit weg, sondern ein Ziel jetzt mitten an diesem Tag, was können wir heute unternehmen, dass wir uns einen Sinn machen oder auch, dass wir dieser Quarantäne selber einen Sinn geben. Das könnte die Chance sein, neue Formen des Miteinanders auszuprobieren oder sich Zeit zu nehmen für ein Buch oder für Musik oder über das Wesentliche nachzudenken, sich selber besser kennenzulernen. Also ich brauche ein konkretes Ziel und dann ich brauche einen Sinn, dass ich dieser Zeit einen Sinn gebe. Friedrich Nietzsche sagt ja, wer ein Wozu hat, kann fast jedes Wie ertragen. Aber wenn ich keinen Sinn sehe, dann werde ich auch schwach und kraftlos.
Wir haben jetzt besonders viel über Familien gesprochen, doch viele Menschen leben auch allein und das ist in diesen Tagen nicht ganz so einfach. Gerade für Gläubige vor dem Osterfest, ein Fest, das man eigentlich in Gemeinschaft verbringt. Was spendet in dieser Zeit denn Trost und was kann ich machen, wenn ich weiß, in meiner Familie, in meinem Freundeskreis fühlt sich jemand besonders einsam?
Das tut sicher weh. Also ich kann natürlich die modernen Medien nehmen, doch Kontakt zu halten, öfter anzurufen, in Zeichen der Verbundenheit zu geben. Das ist das eine, dass ich wirklich die Verbundenheit spüre. Das andere aber auch, die Einsamkeit kann auch eine spirituelle Herausforderung sein. Peter Schellenbaum, ein Psychologe, sagt einmal, die Kunst besteht darin, das Alleinsein in ein All-Eins-Sein zu verwandeln. Also die Traurigkeit zu spüren, ich bin allein, also in die Tiefe meiner Seele gehen und spüren, da bin ich eins mit allen, mit meiner Familie, mit allen Menschen, die jetzt auch unter dieser Krise leiden. Und dann fühle ich mich nicht mehr isoliert, sondern bin irgendwo zugehörig. Das kann auch eine Hilfe sein. Es braucht halt beide Pole. Die Kunst des Alleinseins auch auszuhalten, aber in der positiven Weise und nicht nur als Opfer mich vom Alleinsein fühlen. Und das Zweite, die Kreativität. Wie schaffe ich Beziehungen?
Bemerken Sie, dass sich zurzeit auch mehr Menschen an Sie wenden?
Ja, natürlich. Wir bekommen viel Mails und Anrufe, weil Menschen irgendwo eine Orientierung brauchen, eine Ermutigung brauchen.
Mit welchen Fragen und Bitten kommen die Menschen auf Sie zu?
Das ist einmal die Angst, auch Angst vor wirtschaftlichen Folgen, dass man finanziell das Leben nicht mehr schafft oder wenn man ein kleines Geschäft hat. Dann die Angst, krank zu werden natürlich, oder die Angst, die die alten Eltern zu verlieren, diese sogenannten Risikopatienten, dass die es nicht schaffen. Also solche Ängste.
Erleben Sie auch, dass sich in dieser Zeit jetzt mehr Menschen dem Glauben zuwenden?
Und manche haben natürlich Probleme mit dem Glauben, weil sie fragen, wie kann Gott es zulassen? Aber die Frage nach dem Warum können wir eben nicht beantworten. Aber viele sehen schon, ja, es braucht auch einen Sinn in meinem Leben und der Glaube kann auch dem Leben einen Sinn geben, dass ich eben getragen bin, trotz aller Not, dass ich nicht aus Gottes guten Händen fallen kann, auch nicht durch die Krankheit oder durch den Tod. Und zu spüren, ja, Worte der Bibel können auf einmal Trost geben oder Musik kann Trost geben oder ein Gottesdienst kann Trost geben.
Ostern ist ja eigentlich ein Fest, an dem die Gläubigen zusammenkommen, gemeinsam zum Gebet, gemeinsam die Messe feiern. Was gibt es denn für Alternativen aus Ihrer Sicht zum gemeinsamen Gebet? Wir sehen ja gerade Online-Predigten, YouTube-Messen, auch der Papst lädt zu solchen digitalen Gottesdiensten ein.
Das ist sicher eine Weise, durch Fernsehen teilzunehmen. Aber ich würde auch Rituale empfehlen, die man selber machen kann, entweder allein oder eben mit der Familie. Zum Beispiel das Thema in der Dunkelheit eine Kerze anzuzünden und die bewusst die Kerze dem anderen überreichen und sagen, Christus will deine Dunkelheit erleuchten. So einfach so als gemeinsames Ritual. Oder ein altes Osterritual ist ja, dass man früher an die Quellen gegangen ist und sich die Augen ausgewaschen hat, Osteraugen zu bekommen. Das heißt, dass ich mit neuen Augen auf meine Mitmenschen schaue, dass ich das Leben, das Auferstandene, das neue Leben auch in meinen Kindern sehe, in meinem Ehepartner, in den Menschen oder auch in der Schöpfung. Und dann Osterspaziergang gemeinsam zu machen, ist auch ein schönes Ritual. Gut, ein alter Brauch war ja auch das Osterlachen, also das Osterfrühstück bewusst feierlich zu gestalten und vielleicht auch durchaus Witze erzählen, trotz der schwierigen Situation. Das war auch, das Lachen war so wie ein Ausdruck von, das Leben ist stärker als der Tod.
Was für Witze erzählt man sich da?
Oh, es ist nicht das, was einem halt einfällt.
Glauben Sie denn, dass diese Digitalisierung des Glaubens, die wir gerade erleben, das Leben in den Gemeinden nachhaltig verändern wird?
Es kann eine Chance sein, gerade für ältere Leute, dass sie auf diese Weise an den Gottesdiensten teilnehmen können. Aber es darf nicht zur Gewohnheit werden. Also ich denke, dass mit leibhafte Beisammensein und Kontakt zu haben, gemeinsam zu singen zum Beispiel, das ist schon, hat eine eigene Kraft.
Sie haben eben schon die kleinen Geschäfte angesprochen, die teilweise um ihre Existenz kämpfen müssen. Sie haben ja unter anderem auch Betriebswirtschaftslehre studiert. Wie sehen Sie denn in diesem Moment die wirtschaftliche Zukunft?
Es ist sicher eine Herausforderung zu überlegen, wie sollen wir in Zukunft wirtschaften? Also immer nur noch mehr, das ist sicher nicht die Lösung, sondern es braucht Wirtschaft mit Werte. Werte machen das Leben wertvoll, Werte machen auch eine Firma wertvoll, dass wir also mehr Wert legen auf die Werte, die eine Firma hat und dass wir nachhaltiger wirtschaften, dass wir nicht so sehr diese Welt ausbeuten. Ich denke, Corona-Krise und Klimawandel darf man auch nicht vergessen. Das sollte uns auch eine Mahnung sein. Mancher sagt, der Kosmos hat zurückgeschlagen, obwohl es natürlich nicht der Kosmos allein ist, aber immerhin, woher die Viren kommen, durch die Globalisierung ist die Ausbreitung eben so groß geworden. Also auch da überlegen, nicht jetzt wieder alles zurückfahren, aber wie kann die Globalisierung auf gesunde Weise gelebt werden.
Welche der erwähnten Werte erwarten Sie jetzt von Unternehmen?
Das richtige Maß zum Beispiel, Gerechtigkeit, dann auch die Frage der Hoffnung ist ja auch ein christlicher Wert und Hoffnung heißt, wertvoll ist nur das, was Hoffnung vermittelt. Vermittle ich mit meiner Firma Hoffnung oder geht es mir nur um das Geschäft, ums Geld? Also ist, ein Wirtschaften braucht auch einen Sinn und Hoffnung zu vermitteln ist ein Sinn und dann kann man auch Vertrauen, dass es irgendwo Erfolg haben wird.
Sie beraten auch Führungskräfte und Manager. Welches Verhalten ist als Führungskraft denn jetzt gefragt?
Vertrauen, dass man nicht eben sich selber aufgibt, sondern Vertrauen, aber auch Klugheit, wie können wir die Zukunft gestalten? Wie können wir die Arbeitsplätze sichern? Wo müssen wir uns auch wandeln? Also wichtig ist, genau hinzuschauen, aber auch mit Vertrauen und mit Hoffnung daran zu gehen und nicht mit Angst und Pessimismus.
Wir haben die ersten Wochen dieser Krise jetzt hinter uns gebracht. Was sollten wir denn in die Zukunft daraus mitnehmen?
Einmal die größere Solidarität, die ja durchaus entstanden ist. Und es ist ein gutes Zeichen für die Gesellschaft. Die war im letzten Jahr ja doch in Gefahr, sich immer mehr zu spalten. Und das Zweite, eine größere Nachdenklichkeit. Einfach, dass wir uns über unser Leben und den Sinn des Lebens wirklich Gedanken machen. Wie wollen wir weiterleben? Und vielleicht natürlich als Mönch habe ich auch die Hoffnung, dass die größere Offenheit für den Glauben ist. Und es liegt natürlich auch an uns, wie wir die Sehnsucht der Menschen ansprechen können. Ich glaube, dass in jedem Menschen auch die Sehnsucht ist nach mehr, nach Geheimnis, nach Spiritualität.
Eine Sache muss ich Sie jetzt noch fragen. Sie haben seit Ausbruch der Krise ja mal eben ein Buch geschrieben und veröffentlicht. Und das ist nur eins von insgesamt, ich glaube, mehr als 300 Werken. Wie schaffen Sie es, in dieser Zeit des Umbruchs und der Veränderung so fokussiert zu arbeiten?
Gut, jetzt durch die Krise habe ich natürlich mehr Zeit, weil ich keine Vorträge habe. Insofern war das durchaus ein Vorteil. Ja, für mich ist wichtig, ich genieße die Zeit, jetzt mehr zu lesen und mehr zu schreiben. Und gut, dieses Buch ist natürlich schnell entstanden, weil wir ein langes Gespräch gemacht haben und dann haben wir das Gespräch einfach versucht zu verschriftlichen.
Vielen Dank, Pater Anselm, für das Gespräch.
Ja, danke, ich danke auch.
Ich hoffe, Sie können über die Feiertage ein wenig Ruhe und Entspannung für sich finden. Falls Sie die Stille doch unterbrechen möchten, vielleicht mit einer weiteren Folge dieses Podcasts, abonnieren Sie uns doch einfach in einer der vielen Podcast-Apps. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal schöne Feiertage.